Sitting Down has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash.
How on earth did he get that back?
Love all. Play.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shuttle Talk. Und ich möchte direkt einfragen mit einer Frage, die mich wirklich beschäftigt, Kai, weil du auch der, ja, Beste und Einzige bist, der die beantworten kann. Was denkst du, ist schwieriger, die Quali für Olympia zu schaffen oder in so einem Quali-Jahr Termine für eine Podcast-Aufnahme zu finden?
Die letzten zwei Wochen hat es sich auf jeden Fall angefühlt, als wäre die Terminfindung deutlich, deutlich schwieriger. Ich weiß gar nicht, der wievielte Versuch das jetzt für uns beide ist. Gefühlt der achte, wo wir eigentlich nur eine Zeit irgendwie ausmachen und dann. Aber es ist schön, dein Gesicht wenigstens virtuell zu sehen, Tobi. Freut mich.
Ja, ich freue mich auch. Es war wirklich eine Odyssee. Ich muss mir auch den Chatverlauf von uns nochmal zu Gemüte führen, der die letzten zwei Wochen stattgefunden hat. Es hat wirklich so gewirkt, als ob immer irgendjemand was jetzt dagegen hat, dass wir endlich wieder eine Folge an den Start bringen. Es ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen. Und gestern war es dann auch nochmal so, dass mal wieder die Fluggesellschaften alles gegeben haben und dein Gepäck auch nochmal irgendwo verlegt haben, um da unseren Termin zu ruinieren. Jetzt natürlich die Frage, hat's geklappt? Hast du deine Sachen wieder? Du hast mir erzählt, du brauchst sie dringend, weil es jetzt dann heute schon wieder weitergeht nach Uganda.
Ja, genau. Ich habe sie gestern Abend um kurz nach 9, glaube ich, habe ich einen Anruf bekommen. Eigentlich da, wo wir gerade aufnehmen wollten, dass das jetzt mein Gepäck da ist. Ja, und ich brauche es dringend, weil ich heute in 5 Stunden weiter nach Uganda fliege. Deswegen musste ich auch noch ein paar Sachen waschen, wäre ganz gut. Bin extra heute dann auch noch in so einen Waschsalon gegangen, wo ich erstaunt war, wie viel da montags mittags los ist. Also Wahnsinn, was da heute los war. Aber da war ich dann eben auch noch, um meine Sachen zu trocknen, weil paar Stunden reichen da nicht. Alle Sachen sind trocken. Alles ist angekommen und wenigstens, also materiell bin ich vorbereitet für Uganda.
Uganda war schon das Turnier, wo du letztes Jahr das Quiz gemacht hattest, oder?
Ja, genau. Ich wollte fragen, also die Leute können ja schon mal sich hoffentlich freuen, was da dieses Jahr passiert. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was für Geschichten dieses Jahr in Uganda passieren. Diesmal bin ich auch ganz alleine. Also was heißt ganz alleine, aber der einzige deutsche Spieler, der dahin fliegt, deswegen ist das auch nochmal was Besonderes. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das so wird. Und
packst du ein paar Ballrollen ein?
Ja, aber eigentlich nur für mein eigenes Training. Nicht fürs Turnier. Da reicht der Platz nicht, obwohl ich zwei Koffer habe.
Schade.
Ich werde mich dann doch eher auf so ein bisschen Essen fokussieren. Und da einiges an Essen mitnehmen.
Ja, Wahnsinn, was alles los ist. Jetzt so ein Exotenturnier für dich. Da werden wir dann vielleicht nächste Woche ein paar gute Stories bekommen. Dann stehen ja schon German Open vor der Tür. Ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt heute es schaffen, drüber zu sprechen. Denn es haben sich ja noch Sachen angesammelt wie die deutschen Meisterschaften. Und auch natürlich jetzt die Team-EM, von der du, wir nehmen gerade am Montag auf, gestern zurückgekommen bist aus Polen. Und ja, wäre direkt auch gleich mal das Erste, wo ich gerne mit dir drüber sprechen würde, wo ich ein paar Eindrücke auch aus erster Hand gerne erfragen möchte. Wie war es denn die Woche jetzt in Lodz, glaube ich, war das Turnier ja, wo ihr, ja, und auch mehr habe ich noch gar nicht gesagt, herzlichen Glückwunsch erstmal zur Bronzemedaille, die ihr im Herrenteam geholt habt.
Ja, vielen Dank. Vor 4 Jahren haben wir keine geholt, als das letzte Mal stattgefunden hat. Das muss man da ein bisschen ergänzen. Damals hatten wir ein anderes Los, würde ich sagen. Damals war es auch noch ein anderes System. Da gab es mehr teilnehmende Nationen und da haben wir im Viertelfinale gegen Dänemark gespielt. Und ich habe noch nie bei einer Team-EM bei den Herren nicht gegen Dänemark verloren. Also immer war Dänemark Endstation. Noch nie hat uns oder hat mich eine andere Nation bei der EM besiegt. Bei den Herren zumindest. Ich glaube, letztes Jahr bei Mixed Team EM war es erstmals Frankreich. Aber weil davor war es auch immer Dänemark. Es war ich weiß nicht, ob die Leute es mitbekommen haben, aber ich war halt ich bin ja direkt aus Aserbaidschan gekommen und dann war ich direkt erstmal 2 Tage ziemlich erkältet. Und man hört es auch noch ein bisschen an meiner Stimme. Also es ist auch immer noch ein bisschen vielleicht irgendwo in meinem Körper drin, aber mir geht es schon deutlich besser. Deswegen war es jetzt aus meiner persönlichen Sicht die ersten Tage nicht so top.
Übrigens auch einer der Gründe, warum wir nicht aufnehmen konnten letzte Woche. Werden wir vielleicht in der Folge immer mal wieder drauf zu sprechen kommen.
Ja, das stimmt. Das war auf jeden Fall auch einer der Gründe, dass ich 2 oder 3 Tage nicht so richtig wusste, was ich so mache und wie es mir so geht und wo ich zu welcher Uhrzeit bin. Aber keine Ahnung, Teamturnier ist immer cool. Ich meine, es hat sich ein bisschen komisch angefühlt, weil wir halt, wir hatten halt in der Gruppe Dänemark, wo natürlich in der Besetzung, selbst ohne Viktor Axelsen, muss man echt sagen, es ist ein beeindruckendes Team aktuell, was die da auf die Platte bringen können. Vor allem, wenn noch Viktor Axelsen theoretisch spielen würde. Also die Nummer 1 und die Nummer 4 der Welt im Einzel. Dann noch Rasmus Gempke. Dann noch wahrscheinlich eines der Top 3 Doppel im Moment. Das ist schon, bin ich gespannt, ob die im Mai dann beim Thomas Cup wirklich auch eine Chance haben, wieder auf Gold. Also wir hatten Dänemark und dann hatten wir natürlich Polen als Gastgeber, was relativ dankbar war. Wobei ich sagen muss, die polnischen Herren Einzel waren alle sehr, sehr jung und dafür sehr, sehr gut, muss ich echt sagen. Also vor allem das dritte Einzel war, glaube ich, Jahrgang 2006 und dafür muss ich sagen, extrem gut. Ich glaube auch, was ich so dann gehört habe, auch einer der Favoriten auf eine Medaille bei der Jugend-EM dieses Jahr. Also das kann ich mir gut vorstellen, so wie der Junge gespielt hat. Das war aber auch ein cooles Spiel, weil auch wenn wir das natürlich locker gewonnen haben, waren das gute individuelle Leistungen und Spiele. Und dann gegen Tschechien waren wir natürlich auch großer Favorit. Und dann haben wir halt im Halbfinale wieder gegen Dänemark gespielt. Also wir hatten halt entweder Spiele, wo wir großer Favorit waren oder sehr großer Außenseiter. Ich meine halt, wenn man sich die Spiele gegen Dänemark anschaut, waren ja auch echt Spiele dabei, wo wir nicht auf Augenhöhe, aber bis in die Verlängerung, in die Sätze, oder Matthias Kiklitz hat ja auch in der Gruppe gegen Antonsen einen Satz gewonnen. Also man kann ja auch oft gegen Dänemark dann in dem Sinne mitspielen, aber am Ende gewinnen sie halt immer, weil sich dann doch die Qualität durchsetzt und in der Hinsicht war das auf jeden Fall halt so ein bisschen schwierig einzuschätzen, das Turnier, ob wir jetzt gut gespielt haben oder nicht, weil die Pflicht haben wir halt erledigt und gegen Dänemark haben wir uns, denke ich, gut verkauft, wie so oft auch, aber halt wie so oft dann am Ende keine Chance gehabt. So war so ein bisschen das Fazit vom Turnier.
Ja, aber das, was du auch beim letzten Mal erzählt hattest, fand ich wirklich verrückt, dass Dänemark noch nie nicht gewonnen hat bei einer Team-EM. Und
bei den Herren.
Bei den Herren. Ja. Also auch jetzt im Verlauf des Turniers habe ich mir schon gedacht, so, es geht schon mal schnell, dass man da auch irgendwie eine Überraschung eigentlich schaffen kann. Also muss ja oft nur ein Spiel irgendwie kippen. Meistens ist es ja doch nicht so, dass man in allen Spielen ein klarer Favorit ist. Aber gut, Dänemark ist es tatsächlich meistens. Und dann, auch wenn es dann mal irgendwie knapp werden kann, gewinnen sie die knappen Dinger trotzdem. Also auch im Finale dann gegen Frankreich, wo Rasmus Gempke dann auch noch das Spiel dreht gegen Christo Popov. Ich weiß nicht, ob du das gesehen oder dann noch live dabei warst. Aber da hatte ich auch vorher auf dem Papier gedacht, vielleicht ist da irgendwo was möglich, wenn auf jeden Fall das Spiel kommt und dann drittes Einzel und auch das zweite Doppel, wäre ich sehr gespannt gewesen. Aber mal wieder, so weit kam es dann am Ende gar nicht.
Ja, irgendwie alle hatten das Gefühl, das wird auf jeden Fall ein 3-2. Egal, für eine der beiden Nationen, aber wäre auch wirklich interessant geworden, glaube ich, wenn Christo das Spiel gewonnen hätte, weil vor allem das zweite Doppel von den Franzosen dann in der Besetzung auch extrem gut ist. Du musst halt, also es ist wie dann wirklich so, die Dänen immer im Finale, wenn es drauf ankommt, oder in den Spielen, wenn es drauf ankommt, sind sie einfach die Besseren. Und ja, das ist natürlich auch eine Qualität. Und du sagst ja ganz richtig, also bei so vielen Ausgaben ist ja irgendwann mal, ja, zwangsohne, dass irgendwann mal irgendwas schief geht vielleicht, aber geht halt nicht schief. Ja, oder also auch letztes Jahr bei der Mixed Team EM, glaube ich, haben sie sehr überraschend da das Herrendoppel verloren. Und ja, Axelsen hat ja auch fast verloren da in dem Spiel, in dem Finale. Also da war ja auch, waren sie kurz, eigentlich wirklich kurz vor der Niederlage gegen Frankreich, aber haben sich da auch irgendwie dann nochmal durchgewurschtelt und dann im letzten Spiel ganz souverän am Ende eigentlich gewonnen. Das Damendoppel, also ja, das ist schon irgendwie eine Qualität. Wobei man sagen muss, also das dänische Team wirkt jetzt aber halt eigentlich nicht so, als wäre, also vom Drumherum, als wäre es jetzt das wichtigste Turnier für sie. Also wenn man so das Auftreten sieht, und wir hatten ja auch mit Jonathan auch einen dänischen Coach dabei, der da natürlich auch so ein bisschen Insights aus Dänemark hat. Und ja, der hat auch gesagt, ja, die Dänen, das wirkt immer so, als würden sie es gar nicht interessieren. Aber halt die Spieler, die auf dem Feld stehen, die sind halt schon irgendwie, die haben so eine Mentalität, die sind dann gut und die bringen dann eine gute Leistung. Aber so das Drumherum, so wie da der Support ist, hast du jetzt das Gefühl, ja, das ist Business as usual für die. So, oder also die, das Team sitzt halt daneben und natürlich klatschen die mal und auch wenn sie das Spiel gewinnen, dann klatschen die ein bisschen mehr so. Aber es ist jetzt nicht so, dass die da mega heiß sind. Also da sind andere Nationen viel aktiver, aber ja, das spricht halt auch dafür, dass sie einfach auf dem Feld viel besser sind nochmal als die anderen.
Ja, es ist wahrscheinlich dann halt auch als Spieler jetzt nicht das Aushängeschild, wenn du diesen Titel geholt hast, den du dir dann auf die Fahnen schreibst, weil als Däne gehört es dann halt mittlerweile wahrscheinlich einfach schon so dazu, wenn du teilnehmen darfst für Dänemark, dann gewinnst du das Ding, seit es das Turnier gibt, halt auch einfach. Und ja, dann, ja, glaube ich, sinkt so aus der Sicht wahrscheinlich dann auch so der Stellenwert ein bisschen ab. Und ich fand's richtig cool, das Video, was jetzt auch auf dem DBV-Kanal gepostet wurde. Was würdest du lieber gewinnen, Team-EM oder die Individual-EM in Saarbrücken jetzt dann in diesem Jahr? Wo ich also aus meiner Sicht eigentlich erwartet hätte, ja, dass man natürlich dann, vor allem weil das natürlich auch während der Team-EM gefragt wurde, kann man jetzt nicht einfach so sagen, ja, ich nehme natürlich die Individual-EM, aber dass erstmal bei den meisten Spielern da schon klar die Individual-EM vor allem im eigenen Land dann da im Vordergrund stehen würde. Aber bei vielen hat man gemerkt, es ist nicht so und am krassesten war es auf jeden Fall ja bei Isabel Lohau, die ohne wirklich mit der Wimper zu zucken gesagt hat, immer Team-Wettkampf.
Ja, würde ich, also ich weiß, ich habe ja gesagt, ich habe ja so eine komische Antwort gegeben, aber würde ich ja Isabel auch voll abnehmen, dass sie das so denkt, weil ich ja auch sagen würde, also der Moment, wenn du Teamturnier gewinnst, vor allem als jetzt deutsche Nation, wo du ja dann eigentlich oft nicht der Favorit wärst oder bist, ist nochmal was anderes. Selbst unsere Silbermedaille vor 4 Jahren, die war sehr, sehr besonders. Aber eine EM im eigenen Land ist natürlich, wir wissen, wie viele Großereignisse in Deutschland die letzten Jahre stattgefunden haben. Nicht so viele. Also seitdem ich Badminton spiele, keine. Ja, das ist halt wirklich dieses Jahr was Besonderes auch. Ja. Und für viele oder die meisten, außer jetzt vielleicht Marvin Seidel und Isabel, ist natürlich da auch nochmal ein Titel nochmal weiter weg als im Teamwettbewerb.
Ja, Marvin hat es ja schon scherzhaft gesagt, Individualgold habe ich ja schon. Und Isabel kann das ja genauso sagen. Ja. Aber fand ich super interessant und waren auch da wieder für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben oder die noch nicht folgen, sehr, sehr schöne Einblicke von der Team-Europameisterschaft. Die, ja, es ganz, oder mir immer wieder so, mir so einen Reminder gegeben haben, ah ja, komm, guck mal jetzt in die Spiele rein, das läuft jetzt und sich nochmal was angucken. Es hat auf jeden Fall, viel Spaß gemacht, das so auf Social Media mitzuverfolgen.
Ja, dazu habe ich auch noch 2 Sachen. Also einmal, ich glaube es, weil ich auch oft gefragt wurde oder jetzt auch bei Social Media gesehen habe, da wurden oft die Frage gestellt, warum wir denn auch alle Jungs mit einem Schnäuzer oder Oberlippenbart oder Schnurrbart, wie man es immer auch nennt, da am Start waren, beziehungsweise es versucht haben. Bei ein paar war es, die haben nicht geliefert. Da musste dann teilweise mit dem Edding nachgeholfen werden. Da kann ich auch nur jedem empfehlen, schaut euch das, ich glaube, das war nach dem Tschechien-Spiel, das Teamfoto an, wo Kian Yu-Oi in der ersten Reihe kniet mit ja einem Superbart, der aber ja nicht echt ist, so viel kann ich sagen, aber sieht super aus. Also das ist einfach eine Tradition, die es gibt, seitdem ich ja das Teil der Nationalmannschaft bin. Das ist immer so, dass bei der EM sich alle Jungs einen Schnurrbart wachsen lassen. Ich habe es ja schon vor Weihnachten angekündigt, dass ich damit anfange. Ich habe, glaube ich, 7 Wochen investiert. Mit mäßigem Erfolg, aber man hat es auch gesehen, dann wird er auch gefärbt und das gibt irgendwie, keine Ahnung, dadurch entsteht ja so viel Dynamik auch allein schon, weil dann irgendwelche Kommentare gemacht werden. Ich mag das auf jeden Fall, auch wenn ich gehört habe, dass andere Nationen ist ja oft so, dass man für Rookies, also für Neulinge, die das erste Mal irgendwie ins Team kommen, Aktionen hat. Also die Holländer haben ja da teilweise in den letzten Jahren verrückte Frisuren ausgepackt. Frankreich hatte früher, glaube ich, auch Aktionen, aber ich weiß zum Beispiel von Christo Popov, der war sehr neidisch, dass wir noch sowas machen dürfen, weil in Frankreich ist es zum Beispiel komplett verboten mittlerweile, weil ja wegen so ein bisschen in Richtung oft ja so diese Rituale gehen in Richtung Mobbing beziehungsweise psychische Gewalt. Ich meine, also im deutschen Team kann ich versichern, ist das alles im Rahmen. Da geht's, hatte ich jetzt auch nicht den Eindruck, dass da irgendjemand groß gelitten hat. Und ist aber, wie gesagt, halt nicht in jedem Land zu. Und das andere wollte ich noch sagen, Shoutout an unsere Mädels. Und ich glaube, wir sprechen ja bestimmt jetzt auch gleich nochmal über Mädels, aber der Teamspruch von unseren Mädels war auf jeden Fall überragend. Da waren alle Nationen, glaube ich, sehr, sehr beeindruckt von. Und er war auf jeden Fall besser als der von uns Jungs, muss ich zugeben. Und 100-mal musikalischer auch.
Ja, es hatte dir keinen, der ein Instrument auf dem Feld spielen kann.
Ja, nächstes Mal kommen wir mit unserer Triangel und unseren Bongos oder so.
Bestes Instrument für jemanden, der nichts kann, so im Musikunterricht, wenn man dann immer irgendwie Musik gemacht hat, die absolut unmusikalischen, die haben immer die Gurke bekommen.
Die Gurke,
also die Gurke, die man so einfach mit so einem Holzstock an dem geriffelten Holzding entlang reibt.
Ach, und das dann so. Oder dieses, so dieses mit dem Sand drin, ich weiß nicht, wie
also man das... Einfach so rasseln. Ja, genau. Gut, das geht auch noch.
Ja,
vielleicht könnt ihr ja das dann beim nächsten Mal einbauen. Ja, bei den Ritualen, die Holländer haben die nicht auch immer sogar alle Haare abrasiert bei den Jungs? Oder war das nur mal ein Jahr?
Ja, und alle Haare also bei den Neulingen. Oder mal so einfach die Hälfte der Frisur ab. Also halt ganz wilde Sachen, ja.
Da gab es wilde Jahre, ja. Das, da kann ich das auch mehr verstehen bei eurer Schnurrbart-Sache. Hoffe ich auch, dass die sich weiterhin halten wird.
Ja, und wer den besten Schnurrbart hat, oder hatte von unserem Team, ich glaube, da kommt auch noch eine Auflösung auf Social Media die nächsten Tage, wie ich so gehört habe.
Bei dir, mich hat nur eine Nachricht erreicht, dass du wurdest auch für deinen Schnurrbart gelobt, dass der ganz passabel aussah und du auch mit dem Schnurrbart wie so jemand mit einem richtig seriösen Beruf, zum Beispiel ein Handwerker, aussiehst. Okay. Kann ich dir an der Stelle noch gerne weitergeben.
Danke für das Kompliment. Mal schauen, ob ich in 2 Jahren das nochmal machen muss überhaupt.
Hoffen wir doch. Ja. Reden wir noch über die Mädels, die Medaille leider verpasst haben. In der Gruppenphase dann ausgeschieden, nachdem sie gegen Schottland und Dänemark verloren haben.
Schottland und Spanien,
ja, Entschuldigung. Und auch da so ein paar Einblicke deinerseits. Wie war die Stimmung? Wie war die Gefühlslage nach dem Gruppenaus?
Sehr schlecht. Die Stimmung war natürlich sehr schlecht. Dem Ergebnis irgendwie angemessen. Also ich glaube, die Mädels wussten vorher, dass es eine sehr, sehr ausgeglichene Gruppe ist. Aber natürlich ein Sieg gegen Schottland realistisch machbar war. Ja, und ich glaube, ja, sie hätten sich gerne eine Medaille gesichert. Und natürlich ist diese Medaille ja auch immer verbunden mit der Teilnahme jetzt am Uber Cup oder Thomas Cup. Das heißt, sie haben auch jetzt erstmal die Teilnahme am Uber Cup verpasst, was ja auch für, vor allem für viele junge Spielerinnen eine riesen Chance wäre da. Ja, deswegen war das Turnier natürlich irgendwie, ist nicht gut gelaufen, für die Mädels. Ja, ich muss nur aber auch einen Shoutout an Julie McPherson, meine Dortmunder Teamkollegin, geben, die ja das oder eines der entscheidenden Einzel gewonnen hat bei Schottland gegen Deutschland, als eigentlich Doppel-Mix-Spielerin, aber ich glaube, jeder, der das Spiel gesehen hat, hat sich gewundert, warum sie Doppel und Mix spielt, teilweise, weil die das echt sehr, sehr gut gemacht hat. Ja, aber ich glaube, die ich glaube, es war ja auch das erste Mal, dass wir bei den Frauen keine Medaille jetzt bei der EM geholt haben. Ist natürlich ja, extrem, ja, also man kann schon sagen, auch irgendwie eine Enttäuschung gewesen, ja. So ehrlich muss man natürlich sein. Und der Anspruch natürlich von Deutschland ist, eine Medaille zu holen. Egal in welcher Besetzung. Ja.
Ja, vor allem, wenn man auch dann so den Vergleich zu den Herren zieht, wo, wie du schon angesprochen hast, Dänemark auf jeden Fall ja dann auch ganz oben mitspielen kann bei einem Thomas Cup und auch die Franzosen da, glaube ich, jetzt einen Schritt näher rangerückt sind, auch an, Top-Nationen. Und jetzt bei den Damen würde ich mal tippen, dass der Abstand schon noch sehr, sehr groß ist. Also auch die dänischen Damen haben realistisch gesehen keine Chance gegen die, großen Nationen aus Asien und alle, die danach kommen, ja, sowieso nicht. Von daher, ja, hatte ich schon eigentlich auch vor dem Turnier gedacht, gut, die Damenmedaille ist eigentlich gesetzt, aber ja, am Ende dann leider nicht geklappt. Wie du schon gesagt hast, so die Gruppe war dann recht ausgeglichen mit Schottland und Spanien, die, glaube ich, in der Gruppe hat Schottland noch gewonnen, dann im Halbfinale hat er dann Spanien gewonnen. Boah. Oder täusche ich mich?
Nee, ich glaube, Spanien hat auch in der Gruppe gewonnen, aber
ah, dann hat aber Marin, glaube ich, in der Gruppe verloren gegen Kirsty Gilmore. Dann war es das. Ja. Aber ja, es gibt generell in, zumindest jetzt aktuell, hat man so das Gefühl, auch einfach in Europa so keine wirklich große Spitze. Mhm. Vor allem in den, Einzeln, wo man, ja, da glaube ich schon immer oft gemerkt hat, auch, dass so in den zweiten, dritten in Einzeln die, Qualität dann bei vielen Ländern da stark nochmal abgefallen ist.
Auf jeden Fall. Das stimmt. Und auch generell war mein Eindruck jetzt bei dem Turnier, klar, bei vielen Nationen haben auch Spieler gefehlt. Also bei uns haben ja auch, bei den Jungs zumindest, 5 Spieler gefehlt, die wahrscheinlich unter normalen Bedingungen dabei gewesen wären. Und auch bei, England, bei Holland, zumindest bei den Herren, haben Leute gefehlt. Mein Eindruck ist, das Niveau, ich kann es vergleichen, nicht schwer vergleichen innerhalb Europas, ob das jetzt in Europa im Vergleich zu 10 Jahren schwächer geworden ist, aber im Vergleich zu Asien sind wir aktuell oder hat dieses Turnier irgendwie gezeigt, doch deutlich hinten dran. Also sehr, sehr viele Länder. Und klar, bei den Damen von der Spitze sozusagen nochmal mehr vielleicht. Ja, also da, bin ich gespannt, wie es die, nächsten Jahre dann auch weitergeht.
Weil du gerade Asien auch ansprichst, ich weiß nicht, ob du da auch was mitverfolgt hast. Ich habe nur von den Damen, von den asiatischen Damenmeisterschaften mitbekommen, wo Indien mit ziemlicher Sicherheit erstmalig gewonnen hat. Ja. Und da auch gegen China, gegen Japan und gegen Thailand in der Reihenfolge gewonnen hat. Und das entscheidende Spiel immer eine 16-Jährige, glaube ich, die ich auch wirklich noch nie gehört habe. Aber wenn man dann guckt, gegen wen sie da so gewonnen hat und auch mit welchem Druck sie da dann die Spiele gewonnen hat, bin ich da sehr gespannt. Die werden wir wahrscheinlich jetzt in Zukunft auch häufiger dann bei den großen Turnieren mal sehen. Das hatte ich an der Stelle noch mitgekriegt.
Ja, die asiatischen Teammeisterschaften waren sehr interessant, weil viele Nationen nicht in Bestbesetzung angetreten sind. Außer Indien bei den Herren hatte ich das Gefühl. Und ausgerechnet die, ja mit der Besetzung Thomas Cup-Sieger wurden letztes Jahr, sind dann einfach nicht, haben keine Medaille geholt. Mhm. Das spricht halt, also das zeigt zum Beispiel halt, ja, was da für eine Breite zumindest in Asien in der Spitze ist, So, vor allem bei den Herren und bei, ja, das indische Damen-Team. Auf jeden Fall krasser Erfolg. Auch so mein Eindruck bei den internationalen Turnieren ist, es kommen jetzt auch immer mehr Damen aus Indien, die super gut sind, die man vorher noch nie gehört hat, die auch noch super jung sind. Das war ja erstmal die ersten Jahre so nach diesem Boom, so wo der Boom angefangen hat, eher so im Herrenbereich so, aber jetzt ist es auch voll im Damenbereich angekommen und ja, trotzdem war der Titel zum aktuellen Zeitpunkt, glaube ich, sehr, sehr überraschend. Aber ja, ich glaube, die Dame war Nummer 476 in der aktuellen Weltrangliste und hat dann da jedes Mal das entscheidende Duell gewonnen. Das ist natürlich stark.
Ja. Aber ich bin, aber was denkst du, kanntest du die schon oder hast du auch jetzt dadurch erst von ihr gehört?
Noch nie gehört, wirklich. Also.
Wobei man ja auch da sagen muss, auch letztens der Indonesier, der, glaube ich, bei einem Unfall verunglückt ist, der auch jetzt nicht so bekannt war von großen Erfolgen international, der aber auch bei, glaube ich, einem, war es ein Thomas Cup oder war es eine Asien-Teammeisterschaft, immer das dritte Einzel für Indonesien oder das entscheidende dritte Einzel für Indonesien gewonnen hatte. Also das ist ja bei so Team-Events natürlich auch irgendwo das Coole, dass oft so ein bisschen der Außenseiter dann auch die Star-Rolle am Ende einnehmen kann und dann derjenige ist, auf den alles ankommt. Haben wir, glaube ich, auch hier schon mal drüber gesprochen und nicht immer nur dass es dann nicht das erste Einzel ist, was zum Ende ausgetragen wird, sondern drittes Einzel in der Regel.
Aber man munkelt, dass der Weltverband vorhat, das ein bisschen anzupassen, so was ich so gehört habe. Und dass es wohl wirklich zur Debatte steht, dass es, dass dieser Wettkampf ja reduziert wird und nur noch zwei Einzel und ein Doppel gespielt wird. Okay. Die Hoffnung dahinter ist, glaube ich, dass halt mehr Nationen eine Chance haben zu gewinnen. Weil natürlich die Breite dann nicht mehr so entscheidend ist und natürlich das Spiel an sich ein bisschen kürzer ist, weil ich war auch schon bei Spielen dabei, die 6 Stunden gedauert haben, wenn da 5 wirklich lange Spiele sind. Das ist natürlich so, sagen wir mal, für den Fernsehmarkt nicht so attraktiv, aber ja, ich glaube, das habe ich jetzt so am Rande der Veranstaltung mitbekommen, dass das wirklich zur Debatte steht und auch so vielleicht im Hinblick auf Olympia. Weil ja die Hoffnung auch ist, dass irgendwann bei Olympia ein Teamwettbewerb vielleicht stattfinden kann, den es ja zum Beispiel beim Tischtennis gibt, im Badminton nicht. Und da ist ja immer auch die Zahl der Athleten insgesamt in einer Sportart entscheidend und das wäre natürlich auch ein Argument, das da ein bisschen anzupassen.
Mhm. Ja, was ich bei dem Modus spannend fände, ist, wenn die Teams gegenseitig immer ein Spiel auswählen können, also Team A wählt, was das erste Spiel ist, dann wählt Team B das zweite Spiel und so weiter, dass da auch noch so ein bisschen taktischer Aspekt mit reinkommt.
Und du könntest deine Einzel so setzen, wie du willst, oder halt sagen wir mal, nicht nach Rangliste, sondern sagen wir mal, ein Team fängt an und sagt, okay, das erste Einzel von uns spielt heute Kai Schäfer. Und dann müssen die anderen nachziehen und dann müssen die anderen fürs nächste Spiel irgendwie ihr sozusagen vorziehen. Das wäre, fände ich irgendwie cool, so als taktisches Ding. Weil dann könnte man vielleicht bei der Aufstellung ein bisschen mehr anpassen, weil irgendwie dann würde es halt noch mehr irgendwie vielleicht so was Besonderes, ein Teamwettbewerb sein und nicht halt so, am Ende ist es halt, klar, es ist ein Teamwettbewerb, aber irgendwie du spielst halt alleine trotzdem. Also so, keine Ahnung. Und vielleicht würde das nochmal irgendwie das verstärken.
Ja, gute Ideen. Kannst du ja mal einbringen. In deiner Funktion als Sportpolitiker.
Ja, ich hab gehört übrigens, was wir hier jahrelang fordern, zumindest, dass jetzt All England dieses Jahr auf andersfarbigen Matten gespielt werden soll. Ich habe gehört, die Farbe grau. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht, aber ein erster Schritt vielleicht, dass sich die Turniere voneinander abheben sollen.
Ja, habe ich auch gehört. Das bin ich sehr gespannt.
Ja.
Aber das wär cool, wirklich jedes World Tour 1000 Turnier auf unterschiedlich farbigen Matten. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein guter Start.
Jo.
Ja, wir haben noch die deutsche Meisterschaft auch ist jetzt ja schon fast verjährt, muss man sagen, nach unserer kleinen Podcast-Pause. Aber da sollten wir auf jeden Fall noch drüber sprechen, auch wenn du dann, und das hatte sich ja in der Folge, in der letzten, als wir aufgenommen haben, ich erinnere mich gerade, ja schon auch für alle Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich abgezeichnet, beziehungsweise ab Herauskommen der Folge wusste man ja auch schon, dass du nicht dabei sein kannst, wegen deiner Verletzung. Aber wie war denn so deine Außenwahrnehmung als jemand, der nicht vor Ort war, der aber natürlich so das Geschehen und den Ausgang des Turniers mitverfolgt hat und dann auch im Nachhinein mit vielen der Gewinner und Gewinnerinnen im Training dann reden konnte?
Ja, ich glaube, der, glaube ich, die Story des Turniers war natürlich irgendwie der Mixtitel von Matthias Kicklitz und Yvonne Lee und das natürlich beide dann auch noch Einzelgewinn. Ich glaube, bei Yvonne war damit zu rechnen, aber bei Kiki war natürlich ja irgendwie mehr Konkurrenz zumindest da auf dem Papier. Ja, dieser Mixtitel hat natürlich für Gesprächsstoff gesorgt, natürlich auch so ein bisschen Einzelgruppe. Ich glaube, Kiki hat gesagt, er ist froh, den Titel nach Mülheim zu bringen zur Einzelgruppe im Siegerinterview. Das sind natürlich so ein paar, da sind ein paar Spitzen Richtung Saarbrücken geflogen, aber also das ist alles harmlos, ich glaube, aber dieses Necken gegenseitig, Doppel-Einzel gibt's ja schon immer. Und das war natürlich dann irgendwie für die Einzelgruppe, gefundenes Fressen, dieser Titel. Aber ich glaube, das ist alles noch auf einer harmlosen und spaßigen Ebene. Aber dieser Titel, ich meine, du warst ja auch vor Ort, hast ja auch mehr mitbekommen, aber so, das war das, was glaube ich, die so für mich von außen die Story des Turniers war.
Ja, also ich war am Finaltag nicht mehr dort, aber habe die ersten Runden auch gesehen von den beiden. War auch, dass sie ins Finale kommen, hat mich überhaupt nicht überrascht. Dass sie das Finale gewinnen, hat mich schon überrascht, muss ich zugeben. Aber so nach den ersten Runden fand ich auch, dass sie wirklich super gut gespielt haben. Und man darf, finde ich, auch nicht vergessen, dass Kiki ja Jugend-Europameister im Mixed wurde. Ja,
der Junge kann Mixed.
Man hat auch echt gemerkt, der hat da also sehr, sehr gutes, sehr, sehr gute Idee im Mix und ist da wirklich auch richtig stark. Und auch Yvonne, auch wenn sie erstmal, ich weiß nicht, im Training werdet ihr vielleicht mal ein bisschen 3 gegen 3 oder sowas spielen. Aber sonst, die ist halt auch einfach eine unfassbar gute Badminton-Spielerin, wo man ja auch im Einzelwettbewerb erstmal auch wieder gesehen hat, wie weit sie von allen anderen weg ist und wie viel besser sie da ist. Und ja, das ist natürlich jetzt alles andere als so, dass man dann im Mix auch als richtige eingespielte Mixpaarung sagen kann, ja, wir spielen jetzt hier einfach alles auf die Dame, weil ja, da steht die Nummer 30, 35 der Welt, die eine super gute Abwehr hat, die auch erstmal alles ganz locker erlaufen kann am Feld und ja, dazu solide aufgeschlagen hat, solide am Netz war. Hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht, den beiden zuzugucken, weil man bei den beiden gemerkt hat, sie haben einfach nur richtig viel Spaß und Bock am Spielen. Und das war zumindest in den Runden, wo ich noch in der Halle war, auch immer einfach cool zum Anschauen.
Ja, das ist natürlich auch, das ist natürlich auch super Bedingungen jetzt für die zwei, vor allem wenn sie dann so ein paar Spiele auch gewonnen haben. Die haben ja gar keinen Druck dann auch im Finale dann. Jan und Stine, gegen die sie gewonnen haben, die ja auf dem Papier wahrscheinlich, also die Favoriten waren und von den meisten Duellen vielleicht auch aktuell immer noch das meiste gewinnen. Aber ja, die haben natürlich dann einen ganz anderen Druck. Die können dann fast nur verlieren, wenn sie da gegen zwei Einzelspieler auf dem Papier spielen. Aber das sind ja irgendwie dann, genau das sind ja irgendwie dann so coole Geschichten oder coole Konstellationen bei so einer deutschen Meisterschaft. Fand ich auf jeden Fall eine coole Story und haben die beiden echt gut gemacht. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass Fabienne Depré auch noch mal ins Finale gekommen ist im Dameneinzel. Du hast ja schon gesagt, der Abstand zwischen Yvonne und dem Rest in Deutschland ist aktuell sehr, sehr groß. Ein bisschen zu groß, natürlich irgendwie auch. Aber was Fabienne, da habe ich ein paar Spiele von ihr gesehen, muss ich echt sagen, Respekt. Man darf nicht vergessen, sie ist Mutter geworden vor einiger Zeit und dann muss man erstmal ins Finale kommen. Sie hat ja auch nicht nur Einzel gespielt, sondern auch Doppel. Also auch das Turnier so körperlich durchzustehen. Das war auf jeden Fall auch noch beeindruckend.
Ja, das war auch das letzte Spiel, was ich noch live gesehen habe. War ich noch in der Halle zu ihrem Halbfinale. Und da hatte sie ich glaube ja schon, hatte sie auch mehrere Matchbälle im zweiten Satz und verliert ihn dann noch in der Verlängerung. Und man hat wirklich, also ich glaube, wenn man in der Halle gefragt hätte, 99% der Leute hätten gesagt, okay, das war's jetzt, das verliert sie jetzt auf jeden Fall. Und sie hat es dann so souverän im dritten Satz gewonnen, wo ich auch auf jeden Fall dann nochmal überrascht war und auch beeindruckt war. Und hatte auch kurz mit ihr drüber gesprochen. Wir hatten ja bei der letzten Folge das Thema Auslosung, wo sie sich ja darüber geäußert hat, dass sie es auch nicht gut findet, dass es da keine Ausnahmeregeln gibt und dass sie jetzt dann da ungesetzt ist, weil sie nicht genug Turniere hatte. Ich hoffe, dass sie auch nach dem Turnier jetzt einfach noch mal mehr Bock hat, einfach auch mehr Turniere zu spielen, weil das wäre sehr, sehr gut für den deutschen Badminton, wenn wir Fabienne vielleicht dann auch bei den deutschen Ranglisten auf jeden Fall öfter noch sehen würden, sie da das Level auch für alle anderen ein bisschen mit anhebt. Ja, ich glaube, jeder hat auf jeden Fall gesehen, dass sie es noch kann und nicht zu Unrecht da dann auch im Finale stand am Ende, ganz im Gegenteil.
Ja, und ich meine, Fabienne war, glaube ich, die beste Spielerin, zumindest so im Alter von 14, 15, 16, die ich in Deutschland zumindest halt persönlich gesehen habe, so, die irgendwie das Spiel so, ja, die einfach so viel Skills schon in dem Alter hatte und dann aber auch daran merkt, wie viel Talent oder wie viel Kreativität sie in ihrem Spiel hat. Und dann noch so knappe 20 Jahre später immer noch ganz gut. Also manche Dinge verlernt man nie, wahrscheinlich. Und wäre cool. Ich meine, jetzt hat sie ja ein paar Punkte gesammelt bei der Deutschen Meisterschaft. Ein, zwei deutsche Ranglisten und hat sie, glaube ich, einen ganz guten Setzplatz. Aber am Ende, wenn du gewinnen willst, musst du alle schlagen, Tobi. Ist ja die Weisheit.
Ja, eben. Was ich mir noch wünschen würde, oder beziehungsweise was dann in der Hinsicht ja ganz schön ist, dass Matthias Kicklitz jetzt zumindest einmal auch einen Matchball verwandeln konnte bei einer deutschen Meisterschaft, weil das ja eine Sache auch, über die wir noch nicht gesprochen haben, sein Finale im letzten Jahr war ja schon verletzungsbedingt oder krankheitsbedingt gegen dich ein Walkover und dieses Jahr auch im zweiten Satz, dann hat sich Fabi Roth leider verletzt und musste dann auch verletzungsbedingt aufgeben, also auch da erstmal total verdienter Titel für ihn, denke ich, und er hat da auch ein sehr gutes Einzelturnier gespielt, aber dann wieder nicht diesen Moment gehabt, wo er dann den Matchball verwandeln kann. Von daher, vielleicht klappt es ja dann nächstes Jahr bei seiner Chance auf den Hattrick im Herreneinzel.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn der Junge so weitermacht, kriegt er, glaube ich, noch eine Chance, da einen Matchball zu verwandeln. War natürlich irgendwie sehr, sehr unglücklich, die Situation für Fabi. Man muss aber auch sagen, also dass Kiki da in dem Spiel natürlich den ersten gewonnen hatte und also kurz vor dem Sieg stand. Aber es war natürlich noch der Spielstand war so, dass ich es noch hätte drehen können. Keine Frage. Aber ich glaube, Kiki war. Ja, und hat trotz, also kann man jetzt nicht sagen, dass dieser Titel nicht verdient ist. Der war schon in dem Spiel bis dahin auch der leicht bessere Spieler.
Und halt einfach super blöd so ein Ende für das Spiel. Also das Finale hätte es auf jeden Fall mehr als verdient gehabt, noch die spannende Verlängerung. Bis zum Ende gespielt werden kann und eventuell auch noch einen dritten Satz.
Ja, und in so einer Situation aufgeben zu müssen, ist, glaube ich, auch, tut sehr, sehr weh. Ich glaube, das kann man nicht beschreiben, kann man nur mal erlebt haben, wenn man mal in so einer Situation war, weil ich glaube halt, Fabi war dieser oder wäre jetzt nach der langen Zeit, seitdem er, glaube ich, seinen ersten Titel vor knapp 10 Jahren geholt hat, wäre, glaube ich, nochmal ein deutscher Meistertitel auch sehr, sehr wichtig. Deswegen war das Ende auch sehr schade. Aber ich glaube, auch Fabi hat die nächsten Jahre noch einige Chancen, deutscher Meister zu werden. Und ich hoffe, dass Herrn Einzel weiter kompetitiv bleibt, beziehungsweise noch besser wird. Aber ich glaube, bei Kiki haben wir echt jemanden, der wirklich noch Potenzial hat für weitere große Sprünge nach vorne, auch in der Weltrangliste. Aber immer natürlich im Hinblick gesund bleiben. Das im Herren-Einzel die letzten Jahre ja oft so der Knackpunkt gewesen für unsere, sagen wir mal, richtigen großen Talente.
Ja. Aber ja, haben wir auch bei der Team EM ja jetzt gesehen, gegen Antonsen zwei echt krasse Spiele gemacht.
Ja, das stimmt. Aber Tobi, ich habe noch eine Frage an dich. Die wurde mir von einem Hörer von uns übermittelt, weil Yvonne Lee hat ja mit ihrem Mix-Titel jetzt sozusagen ihr Portfolio vervollständigt und hat in allen drei Disziplinen deutsche Meistertitel geholt. Und jetzt so aus dem Bauch heraus geschossen. Was denkst du, wie viele Spieler und Spielerinnen haben das in der Geschichte des DBVs schon vorher geschafft? Und vielleicht da draußen mal auch mal kurz überlegen, was ihr denkt, wer alle drei Disziplinen oder wie viele Spieler das schon mal geschafft haben. Weil es ist schon etwas Besonderes und ich kann dir auch gleich sagen, warum.
Boah, also ich glaube, jetzt wenn ich so an die letzten 30 Jahre denke, würde es mich fast wundern, wenn das jemand geschafft hat.
Das ist schon mal ein guter Tipp.
Ich glaube, ne, also ziemlich sicher nicht.
Ich kann dir sagen, das letzte Mal 1987, glaube ich, hat das jemand geschafft.
Ja, krass. Und wer könnte das gewesen sein? Eine Dame?
Es waren mehrere. Also, das letzte Mal, es sind auch ein paar Herren, aber wenn wir richtig gezählt haben, sind es jetzt insgesamt 11 Spielerinnen. Also, aber seit 1987 halt niemand mehr. Und in der heutigen Zeit drei Disziplinen ist schon schwer.
Da gibt es, glaube ich, ganz, ganz wenige auch. Also ich weiß, Marc Zwiebler hat ja, glaube ich, nie dann im Doppel oder weiß nicht, ob er mal Doppel gespielt hat. Ich weiß ein Jahr, wo er im Mixed-Finale noch stand.
Er hat auch mal Doppel gespielt. Aber, glaube ich, war nicht im Finale oder so.
Also auch da so die Ausnahmespieler schwierig. Jetzt, ich denke, ich weiß nicht, ob Kiki im Doppel mal angreifen will. Das kriegt jetzt natürlich dann auch nur noch eins.
Ich glaube, er hat sich's überlegt auf jeden Fall. Oder er ist aber überlegen.
Und ich glaube, wenn Max Weißkirchen noch mal im Mixed müsste der noch angreifen, weil der ja, glaube ich, schon einen Doppeltitel auch geholt hat. Der könnte natürlich auch alle Disziplinen. Ja, aber es ist super, super schwierig. Und ich glaube, kein Wunder, dass das früher noch viel häufiger möglich war, wo es auch noch nicht so spezialisiert in den Disziplinen war, noch nicht so hoch das Level war. Jetzt mittlerweile, ja, krasse Leistung von Yvonne.
Ja.
Mit wem hat sie denn Doppel gewonnen? Mit Linda?
Ich glaube, mit Linda Effler einmal, ja.
Ah ja. Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch.
Ja, auf jeden Fall. Das war so meins.
Außer, dass der Stream bei Sport Deutschland TV mal wieder nicht so, also ich glaube, die Internetverbindung einfach war nicht so gut, hat oft gehakt. Das war nicht so schön zum Anschauen teilweise. Vor allem, weil man ja immer
dann
noch
reden
nicht
wir da lieber nicht drüber.
Genau. Man kann ja immer noch nicht zurückspulen bei Sport Deutschland TV. Ja.
Wir haben aber noch ein offenes Ding. Ich hoffe, dass du da deine Hausaufgaben gemacht hast, jetzt wo du 3 Wochen Zeit hattest, zum Thema grüne Supplements oder Athletic Greens war ja der Aufhänger, den ich beim letzten Mal hatte.
Ja.
Und hast du dich da mal schlau gemacht oder beziehungsweise hast du vielleicht selber schon Erfahrungen damit?
Mit Athletic Greens nicht. Ich werde aber natürlich auch, wie wahrscheinlich viele, auf jeglichen Kanälen mit irgendwie Werbung davon bombardiert, für die der zweite Podcast und so, macht dafür ja Werbung, zumindest beim die ich höre im Sportbereich. Hab's mir auch dann nochmal angeschaut, weiß auch, dass es zum Beispiel auch noch ein paar andere interessante Sachen gibt, aber wie gesagt, ich habe selbst nicht benutzt und halt so Nahrungsergänzungsmittel gibt's auch, wenn du 10 Leute fragst, 10 verschiedene Meinungen, so ungefähr. Und vor allem bei diesen so Multipräparaten, wie es ja jetzt AG1 ist, auch.
Ich kann aber nur sagen, es ist, ja, ich glaube, es gehört schon zu den seriösen Produkten, so wie es wirkt und wie es ja, hergestellt ist und so weiter und die Qualität. Aber ich glaube, du hast ja selber sogar mal ausprobiert.
Ja, ich hatte tatsächlich das Angebot, dass ich für die mal Werbung mache und habe dann in dem Rahmen so, ja, so ein Test-Abo auch zugeschickt bekommen und es mal ausprobiert. Und ich hatte auch andere so grüne Pulver mal ausprobiert. Also es gibt ja da welche, die nur einen Bruchteil kosten, die halt einfach auch nicht die Marketingmaschine dahinter haben und wahrscheinlich erstmal so von Inhaltsstoffen ist. Ich finde, das ist auch immer so als Endnutzer total schwer, das irgendwie dann so einzuordnen und man braucht da wahrscheinlich schon ein Studium, um irgendwie zu verstehen, was ist da drin, in welcher Studienlage ist das jetzt begründet, dass da so und so viel drin ist. Hatte dann auch mit unserer Ernährungsberaterin vom Olympiastützpunkt einmal drüber gesprochen, die das natürlich auch kennt und die erstmal sagt, da ist halt erstmal ganz viel drin, damit man es auf die Packung schreiben kann, aber aus so einer wissenschaftlichen Sicht
brauchst du vieles nicht, dass,
ja, oder dass du auch nicht sagen kannst, das hilft jetzt hier wirklich was oder das ist jetzt besser, als wenn ich, keine Ahnung, einfach die zwei Stücke Obst und das morgens zusammenschneide und fertig oder den anderen Shake nehmen. Was ich wirklich sagen muss, erstmal so das Hauptding, die anderen grünen Pulver, die ich genommen habe, waren absolut ungenießbar. Also da habe ich schon wirklich schlechte Laune gehabt, als ich mir das in den Shaker gefüllt habe. Und es war so eine richtige Qual. Und das bei AG1 tatsächlich eine ganz andere Liga. Das kann man wirklich sehr gut trinken. Also wenn das schon mal für jemanden so ein K.O.-Kriterium ist, dass es okay schmecken soll oder dass man es runterbringen soll, dann ist es da auf jeden Fall vielleicht schon mal ein paar Euro bei der Entwicklung reingeflossen, weil das macht es auf jeden Fall gut. Und ich fand es auch wirklich, und deshalb hatte ich auch mich da umgeschaut, mir fällt es total schwer, irgendwie so morgens, und selbst wenn es nur eine Minute ist oder zwei Minuten, irgendwie ein bisschen Obst herzuschneiden oder irgendwie eine gesunde Routine zu entwickeln. Ja, bin kein Morgenmensch und daher habe ich mir überlegt, was kann ich machen, irgendwie, um trotzdem mit so einer gesunden, guten Routine da zu starten. Und es gibt einem auf jeden Fall schon erstmal das Gefühl, boah, ich habe jetzt hier gerade richtig was für mich gemacht. Und selbst wenn man nicht zu 100% davon überzeugt ist, war es trotzdem irgendwie immer erstmal ein guter Start in den Tag. Kann man natürlich jetzt dann auch sagen, ja, es gibt bestimmt andere ganz leichte Wege auch, wo man schon mal irgendwie was Gesundes seinem Körper zuführen kann und am Ende, ja, es ist dann halt wirklich relativ teuer und dann war es auch, ja, also erstmal so zu dem Zeitpunkt, ich habe nicht gemerkt, das ist jetzt für mich ein totaler Gamechanger und wollte dann da in der Hinsicht auch keine Werbung für was machen, wo ich nicht zu 100% dahinter stehe, war aber ehrlich gesagt auch nicht abgeneigt oder wäre es mal, wenn ich das weiterhin kostenlos oder zu einem günstigen Preis bekommen würde, würde ich das, glaube ich, auch weiternehmen. Okay. Ja, aber erstmal hat mich total interessiert, weil ich weiß ja, dass du da extrem bewandert bist oder sich sehr viel informierst und auch bestimmt in Sachen Morgenroutine oder vielleicht auch so Nahrungsergänzungsmitteln schon ziemlich ausgefeiltes Game hast.
Ja, ja, auf jeden Fall, aber ich muss dazu sagen, klar, ich kann es mir in dem Sinne leisten, beziehungsweise ich kann das investieren oder es ist so wichtig, dass halt ich halt auch sozusagen das in Zusammenhang mit einer Ärztin mache, in dem Sinne, wo halt auch wirklich ich erstmal halt auch durchgecheckt werde und das sozusagen dann individuell auf mich eingestellt wird. Deswegen würde ich sagen, so ein allgemeines Produkt wie AG1 ist halt, also jeder Körper ist halt anders. Ja, jeder braucht was anderes oder so. Und jeder, aber am besten ist es da auch in dem Bereich einfach halt auch verschiedene Dinge auszuprobieren. Aber wenn man halt eine gewisse Sicherheit haben will, klar, man kann immer auf sein natürlich Gefühl hören, aber natürlich auch über und seine Gesundheit natürlich irgendwie im Auge behalten, über einen längeren Zeitraum. Aber auch ein Nahrungsergänzungsmittel hilft dir nicht, wenn dein Lebensstil in dem Moment oder dein Stress allgemein oder was weiß ich, einfach auch extrem hoch ist in der Phase. Also das, da muss man so viele Faktoren beachten. Ich kann aber trotzdem nur empfehlen, wenn ihr da wirklich irgendwie mal wirklich ein bisschen einsteigen wollt, würde ich euch empfehlen, halt zumindest mal eure Blutwerte beim Arzt checken zu lassen, weil ich glaube, dann kann man schon erstmal auch anfangen, vielleicht mit ein, zwei, sagen wir mal, anderen Präparaten, die jetzt nicht alles abdecken müssen. Es gibt da auch so, ich habe gesehen, das auch irgendwie Werbung im Podcast gehört, es gibt da mittlerweile auch selbst so, die Firmen werben mit personalisierten Nahrungsergänzungsmitteln, also sozusagen, wo die das dann ich glaube, Stufe 1 ist, du kannst einen Fragebogen ausfüllen, so über deinen Lifestyle und was du so isst. Da würde ich sagen, schwierig, weil auch Selbsteinschätzung und sagen wir mal, neutral draufschauen auch manchmal ein bisschen unterschiedlich ist und daran dann festzumachen, was sozusagen in dein Nahrungsergänzungspulver rein muss, halte ich ein bisschen, gewagt, aber die bieten auch an, dass man da auch sozusagen Bluttest machen kann und dann dementsprechend das angepasst wird. Das klingt dann für mich schon ein bisschen seriöser, kostet natürlich aber dann halt auch ein bisschen was. Aber ich glaube, da gibt es auch ein, zwei Anbieter mittlerweile, die damit werben. Und in der Theorie halte ich das dann schon für irgendwie in meinen Augen sinnvoller.
Mhm. Hast du auch irgendwie einen ganz kostengünstigen Tipp oder irgendeine Routine, die du mal eine Zeit lang erfolgreich morgens aus Nahrungssicht irgendwie durchziehen konntest? Wie sieht denn dein Morgen aus essenstechnischer Sicht aus?
Ja, ich wollte gerade sagen, ich verbringe sehr viel Zeit mit Obst schneiden oder also ich zelebriere mein Frühstück richtig. Ich glaube, dafür brauche ich auch viel Zeit. Ja, aber mein Morgen sieht aus, dass ich glaube ich relativ gesund frühstücke. Meistens irgendwie, ich nenne es immer Müsli à la Kai, also ein bisschen natürlich so Haferflocken und aber noch anderen Kram, der da reinkommt.
Mit natürlich Kannst du Obst. Gar nicht aussprechen, oder was?
Ja, und ja, dann nehme ich natürlich auch Nahrungsergänzungsmittel auch morgens schon, aber das ist alles, also das ist jetzt nichts Besonderes, so Omega-3, Vitamin D, sowas, aber das ist jetzt auch wirklich nichts Abgefahrenes, was ich da nehme. Es war auch mal eine Zeit lang anders, und ich habe auch mal eine Zeit lang, glaube ich, mehrere hundert Euro im Monat ausgegeben, als ich da in relativ direktem Kontakt war oder Betreuung mit dieser einen Ärztin, die wir hier in Mülheim haben, die auch super gut ist, aber das war auch eine finanzielle Frage, beziehungsweise ich fremdel dann manchmal auch damit, irgendwie zu jeder Mahlzeit 10 irgendwie Kapseln oder Tabletten einzunehmen, weil das, das fühlt sich dann manchmal für mich auch nicht so nicht so gut an. Deswegen habe ich das jetzt ein bisschen runtergefahren auf ein bisschen mehr Basics.
Ja, vor allem du, der ja schon einer ist, der auch sehr viel Zeit für Kochen und Auswahl von Lebensmitteln investiert. Ich glaube, ist dann auch vielleicht eher für die Leute, die da weniger Zeit haben oder die da einfach auch schlechter darin sind, sich Sachen zuzubereiten, dass es dann noch mal unter Umständen mehr Sinn machen kann oder leichter zu rechtfertigen ist. Aber das ist ja, glaube ich, erstmal unumstritten, dass, wenn man es irgendwie schafft, das mit natürlichen Lebensmitteln zu sich zu nehmen, immer die bessere Variante ist oder wäre. Aber definitiv. Als Sportler oft nicht ganz einfach.
Ja, das stimmt. Und man sieht es ja, ich war letzte Woche auch krank. Also es schützt auch mich
bring, nicht. Bringt gar nichts, alles Geld weggeschmissen. Okay, dann das wollte ich nochmal mit dir besprechen. Hat mich deine Einschätzung nur interessiert. Und wir haben noch was anderes offen, wo ich hoffe, dass du dir Gedanken gemacht hast. Wir haben ja noch Tickets für die EM in Saarbrücken, die wir vorhin ja schon mal kurz angeteasert haben. Und für alle, die sich noch keine Karten gesichert haben, es gibt noch Karten zu kaufen, aber viel besser noch, es gibt auch noch Karten zu gewinnen, und zwar hier bei uns im Podcast. Und jetzt ist nur die Frage, wie kann man die gewinnen, Kai?
Wie viele Karten gibt es denn, vielleicht, um das nochmal zu präzisieren?
Es gibt zwei Karten, gibt es.
Okay. Für ein ziemlich geiles Event, was nicht so oft stattfindet. Aber ich hatte mir überlegt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es gibt ja nicht nur den, es ist wieder Award-Zeit bei BAM in Europe, und es gibt nicht nur den Maxim Grimmblatt Award dieses Jahr, den er dieses Jahr auch nicht gewinnen wird, sondern es gibt einen neuen Award. Und zwar den, zu dem Maxim Grimmblatt Award, da sage ich gleich auch nochmal was. Aber es gibt einen neuen Award, und zwar einen Social Media Award. Und da wurden ein paar Leute nominiert, und ich habe die Nominierung nicht ganz verstanden, weil da hat eine Person gefehlt, die diesen Preis vielleicht auch verdient hätte, und das warst du, Tobi. Deswegen wäre jetzt mein Vorschlag, wie die Leute sich ein Recht zur Teilnahme an dieser Verlosung für die Karten erstreiten können, oder wäre, wenn sie bei BAM in Europe auf deren Instagram-Account gehen und dann ein bisschen runterscrollen. Am 9. Februar hat nämlich BAM in Europe gepostet, wer die Nominierten sind, und dann einfach mal
kommentieren und fragen, where is Tobi Wadenka? und jeder, der das macht, ich hoffe, da kommen einige Kommentare zusammen, jeder, der das macht, nimmt dann an der Verlosung teil, um diese Karten zu gewinnen, weil Tobi, wir müssen deine Karriere ein bisschen pushen hier.
Ja, danke. Super unangenehm. Aber dann natürlich die Frage, was ist denn mit den hunderten Leuten, die das einfach aus reinem Interesse fragen und die gar nicht zur Europameisterschaft hinwollen?
Das ist ein gutes Argument.
Lustigerweise hat mich tatsächlich da jemand schon markiert und mich da drauf hingewiesen. Sehr, sehr kreative Idee. Bin ich mal gespannt. Und ich wahrscheinlich auch deutlich kleinerer Personenkreis dann am Ende in dem Gewinnspiel. Normalerweise ist es ja immer, dass man irgendwie was liken und teilen und so weiter muss. Und das machen dann hunderte Leute. Und wahrscheinlich ist ja dann erstmal weniger.
Aber jetzt musst du schon ein bisschen Einsatz zeigen. Und da zeigen sich halt auch dann also nur wahre Fans haben Karten für die EM verdient, muss man erst ehrlicherweise sagen.
Okay. Ja, und es sind 2x2 Tickets. Also zwei Gewinner werden wir auslosen, und für das Wochenende. Also dann die großen Spiele, Halbfinals, Finals, 2x2 nice. Tickets, Europameisterschaft.
Ja, nice. Also Leute, ich erwarte was. Der Post war am 9. Februar auf BAM in Europe, und where is at Tobi Wadenka? Bitte kommentieren.
Kann man sowas rechtlich überhaupt machen? Also da kümmerst du dich bitte darum. Das ist ja schon immer mit so einem ganzen Gewinnspielquatsch immer schon ziemlich, ziemlich aufwendig. Gehen wir mal davon aus, das geht. Und wenn es am Ende nicht geht, haben vielleicht trotzdem BAM in Europe ein bisschen mehr Traffic auf seinem Kanal jetzt dann gehabt am Ende.
Genau. Es ist Win-Win, so oder so. Und da ich ja befangen bin und auch in der Jury saß, kann ich das ja, also ich kann das ja nicht intern, kann ich da ja nichts machen, aber das wäre so um die Ecke, ein bisschen Druck ausüben auf meinen nicht Arbeitgeber, aber auf meinen, auf BAM in Europe, dass das nächstes Mal dann anders abläuft.
Super.
Und zu dem Maxim Grimblatt Award, also dem Shot of the Year Award, ich weiß gar nicht, wie lange da noch die Wahl läuft. Ich glaube, sie ist schon vorbei, aber ich hoffe sehr, dass Jan Kollenvölker da gewinnt, weil der hat da einen sehr, sehr geilen Schlag rausgehauen. Und in meinen Augen der Beste. Und ich hoffe.
Wo kann man die denn einsehen? Auch auf.
Das wurde auch gepostet, auf BAM in Europe. Ich glaube, warum auch immer, Viktor Axelsen ist nominiert, Anders Antonsen ist nominiert, Gregory Mears ist nominiert. Jan Kollenvölker ist nominiert und natürlich Markus Rinsheu mit seinem Spin-Aufschlag ist auch nominiert. Das fand ich auch relativ kreativ. Und die Schläge sind auch gut, aber Jan Kollens
ist wirklich der Beste.
Und dann muss man schon jetzt auch die Chance nutzen, wenn Maxim Grinblatt nicht dabei ist, mal ein Jahr.
Ja, gut, aber das, so viel dazu, da wurde ja, sagen wir mal, der Nominierungsprozess ein bisschen angepasst. sozusagen, ja. Und also es gab eine Vorauswahl und da hat Maxim Grinblatt es nicht geschafft dieses Jahr, weil er hat dieses Jahr auch nicht performt, muss man sagen. Er hat keinen Schlag rausgehauen, sondern fünf andere hatten einen deutlich besseren.
Okay, jetzt schaue ich da auch nochmal rein gleich. So, Stunde voll gemacht. Ja. Fast genau auf die Minute. Ich glaube, guter Wiedereinstieg. Und mal schauen, was die Olympia-Quali uns jetzt in den nächsten Tagen beschert. Ja. Aber wir sehen uns ja, denke ich, spätestens nächste Woche auch endlich mal wieder live. Vielleicht dann auch wieder mit einer Live-Folge aus Mülheim, wenn wir bei den German Open am Start sind. Mhm. Und ja, hoffe dann natürlich dort auch viele von euch, von den ganzen Hörern und Hörerinnen von uns, mal vielleicht live zu sehen, begrüßen zu dürfen, dort zu treffen. Bin auf jeden Fall schon hyped für die Woche und hoffe du genauso. Jetzt aber erstmal natürlich ab nach Uganda.
Ja, ich freue mich auf Uganda. Es wird aufregend, da bin ich mir sicher. Aber dann ja, steht das nächste Highlight an mit German Open. Da freue ich mich auch extrem drauf. Vor allem mal euch oder viele von euch dann hier vor Ort zu sehen. Am besten schon dienstags, weil da spiele ich. Aber wenn nicht irgendwann die anderen Tage, läuft man sich bestimmt über den Weg. Und Tobi wird euch wieder mit Content versorgen. Dann bin ich auch zuversichtlich, dass da was Gutes kommt.
Ja, spielst du eigentlich wieder gegen Raymond Webster?
Der hat es dieses Jahr nicht ins Feld geschafft. Also dieses Jahr ist es deutlich besser besetzt, muss man sagen. Und ich glaube, er hat auch keine Chance. Aber ich meine, er ist im Doppel drin. Wenn du mich jetzt fragst. Aber im Einzel ist dann das Niveau ein bisschen höher als letztes Mal.
Okay. Ja. Okay. Ja. Naja, da muss er halt den Titel im Doppel holen.
Genau. Vielleicht schafft er das.
Okay. Gut, alles klar. Dann guten Flug dir heute. Wir sehen uns nächste Woche. Wir hören uns. Jetzt rede ich gerade mit einem Hörer und Hörerin. Nächste Woche hoffentlich wieder. Weil es ist echt ein kompliziertes Medium, dieser Podcast. Aber ein Problem ja gelöst. Wie moderiere ich die Folge ab? Das war's für die Folge. Reicht.
Reicht. Ciao.
Malaysia's hearts are broken.
What a smash! How on earth did he get that back?